Sie haben sicher beobachtet, dass in
weiten Teilen der Christenheit Mission keine Rolle spielt. Höchstens als Entwicklungshilfe, Sozialorganisation, aber nicht, dass Menschen eingeladen werden müssen, zu Jesus seinen Ruf zu hören. Es war auch in der mittelalterlichen Kirche, Anfang der Neuzeit, nicht üblich. Da gab es nur Zwangsmaßnahmen. Man hat Juden eingesperrt im Judenkonvent, hat ihnen aus der Bibel vorgelesen und die haben gebrüllt. Das waren die berühmten Judenschulen. Deshalb denken viele in der Kirche immer, Zwangsmaßnahmen sei Mission. Mission beginnt erst mit dem Pietismus, mit der Erweckungsbewegung, als Leute zum lebendigen Glauben an Jesus kamen. Und wussten, ich muss das ergreifen, was Jesus sagt im Evangelium, als die ersten Versammlungen gemacht wurden und nicht mehr unter der Leitung von Theologen, Hausversammlungen, wo man sich traf, um miteinander Bibel zu lesen. Erster bedeutende Moment war Halle, August Hermann Francke. Sie müssen unbedingt dieses Werk sehen. Das war ein ganz großes Sache, dass Genscher, der Außenminister, der aus Halle stammte, so viel Gelder bei der Einigung Deutschlands für die Wiederrestaurierung des Riesenareals der Anstalten von August Hermann Francke zur Verfügung stellte. Was die damals gemacht haben in Astronomie, in Naturkunde, Expedition bis nach Sibirien, ein großes Schulwerk der Liebe. In einer großen Spannung, August Hermann Francke war ja bekämpft um seines Jesusglaubens willen. Und er war der Erste, der es gewagt hat, einen Missionar, der den Menschen in der Welt das Evangelium bringt, auszusenden, Bartholomäus Ziegenbalg. Und es hat Gott so gefügt, dass in den Anstalten von Halle, es waren große Schulwerke, ein Fürstensohn war. Es war Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf. Warum war der ins Internat gegeben? Kurz nach seiner Geburt starb sein Vater. Und die Mutter hat noch mal geheiratet, den preußischen Generalfeldmarschall von Natzmar. Und so war der Bub, wo wir können, der Bub aufwachsen, und er ist bei der Oma aufgewachsen, einer ganz genialen Frau, Henriette Freifrau von Gersdorf. Die Gersdorf spielen eine große Rolle bis zum 20. Juli. Ganz tolle Familie. Die hat die Bibel gelesen in Hebräisch und hat Griechisch und alle Sprachen beherrscht, hat einen Briefwechsel mit Leibniz gehabt, eine hochbedeutende Frau, aber eine kindlich gläubige Frau. Gibt's herrliche Liedverse von der Henriette Freifrau von Gersdorf. Ich will nicht kleine Gaben, oh Gottes Kind, von dir. Die selber will ich haben. Pietismus. Erweckung. Zinzendorf war dort und saß in dem Esstisch mit Johann, mit August Hermann Francke zusammen, als hervorragender, aus Fürstenhaus stammender junger Kerl. Der durfte bis zum sechsten Lebensjahr nie im Garten rumspringen, wurde in der Sänfte von den Dienern getragen. So ist er aufgewachsen. Hat immer Probleme gehabt, im Alter noch richtig zu laufen. Aber er hat dort die Briefe vom Ziegenbalg gehört. Und das war es ganz wunderbar. Missionsberichte sind der herrlichste Ruf in die Weltmission. Und er hat schon mit 15 Jahren, hat er mit einem Freund gesagt, wir gründen einen Bund zur Bekehrung der Heiden. Das war der Friedrich von Watteville. Da haben wir gesagt, machen wir. Als junger Kerl war bei Zinsen dafür ganz groß. Sie müssen die ganze Geschichte von Zinzendorf noch mal lesen. Zum Abi bekam er von seiner Oma ein Geschenk, eine Kavaliersreise nach Paris für anderthalb Jahre mit der nötigen Dienerschaft und den Kutschen. So waren die damals, Fürstenhäuser. Und was er dann in Paris gemacht hat, war genial. Mit dem Kardinal, der Interview gemacht, mit 17. Und vor 17, da auf dieser Reise stand er vor dem Bild in Düsseldorf. Das tat ich für dich, was tust du für mich? Und er hat gesagt, Herr, reiß mich in dein Leiden hinein. Das war die Bekehrung. Ich will mit dir leiden. Ich suche nicht das schöne höfische Leben. Ich will mit dir leiden. Und für ihn ist es dann, er hat ja dann Flüchtlinge aufgenommen aus Mähren. Und durch die Flüchtlinge ist in ihm der Wunsch gereift, sie haben bei mir den Eifer für die Sache des Herrn mächtig gestärkt. Man muss draußen den Menschen das Evangelium von Jesus sagen. Ein letzter Anstoß für ihn war dann in der Gemeinde von Herrnhut. Das war eine kleine Versammlung von mährischen Flüchtlingen, die also aus der Tschechoslowakei, würden wir heute sagen, kamen, dass er eingeladen war zur Krönung des dänischen Königs Christian VI. In Kopenhagen. Und dort traf er an diesem Hof einen Negersklaven Anton und der hat ihm erzählt und er hat gesagt, warum schickt ihr denn niemand zu meinen Familienangehörigen auf der Insel St. Thomas, die gehörte damals nach Dänemark in der Karibik. Die Leute werden so unterdrückt von den Kolonisten dort und haben so ein schweres Leben, die brauchen die Liebe Gottes. Und das hat den Zinzendorf so getroffen, dass er sagte, wir müssen etwas unternehmen. Ich kann Ihnen nur ein paar Dinge herausgreifen und will das einfach auf Zinzendorf beschränken, dass Sie merken, es war nicht Abenteuerlust bei der Mission, nie, sondern Bereitschaft für Jesus zu leiden. Und sie wussten, das ist gar nicht schwer. Das Erfolgsdenken ist in der Mission das Falscheste, was sie überhaupt je machen können, überhaupt eine Rechtsgottesarbeit. Sondern sie müssen wissen, was will Gott. Und die Herrnhuter Missionare haben die schwierigsten Sprachen gelernt, sind bis zu den fernsten Völkern vorgestoßen und setzen sie über die größten Hindernisse hinweg. Lange bevor Spittlauch dann in Basel die Mission gegründet hat, die vielen Missionen, die meisten evangelikalen Missionen sind ja dann erst aus der Studentenrevolution entstanden, dem großen Umbruch damals in diesen Jahren, die 70er Jahren dann. Aber die Herrnhuter Brüdergemeinde hat, wie sie das hörte von diesem Negersklaven Anton, haben sie gesagt, wir wollen etwas Rechtes für Gott wagen. Und als Ziele haben sie gleich genannt, nicht naheliegende Ziele, sondern die Türkei, bis heute das schwierigste Missionsland. Ich weiß gar nicht, wie es viele Christen unter den Türken gibt, vielleicht ein paar hundert, vielleicht 2000. Bei den Türken, nicht bei den Assyrern, sondern bei den Türken. Grönland und Labrador. Die schwierigsten Länder wurden gleich als Missionsziele genannt. Und wie soll man dorthin kommen? Und Zinzendorf, er hat ja immer so geniale Worte gemacht. Der Herr wird Kraft dazu geben. Und war völlig klar, unstudierte Leute, Praktiker, die sich durch Demut und Treue bewerten. Das ist im Reich Gottes bis heute das Beste, wenn sie das behalten. Keine Kopfmenschen, sondern Leute aus dem Leben. Und dann sind im Jahr 1734, so hat es angefangen in der Herrnhuter Mission, kleine Gemeinde, was waren das, vielleicht 150 Leute in Herrnhut, trafen die ersten 14 Männer und 4 Frauen 1734 auf St. Thomas in der Karibik ein. Nach 2,5 Monaten waren 3 von ihnen schon gestorben. Die restlichen fuhren weiter auf die Insel St. Croix, das heute gehört zu Amerika, USA, im karibischen Westindien, gehört damals zu Dänemark. Sie hatten nur Zelte und wurden während heftiger Regenfälle schwer von der Malaria heimgesucht. Von den 18 Ausgereisten waren nach einem halben Jahr nur noch 9 am Leben. War typisch für die unerschütterliche Haltung Zinzendorfs. Ich kenne ja auch das Lied Jesu, geh voran auf der Lebensbahn, soll es uns härter gehen, lass uns Fische ziehen. Und der ganzen Herrnhuter Brüdergemeinde, das Zinzendorf hat ja immer seine Lieder frei gedichtet, nicht aufgeschrieben. Der stand hin und hat gedichtet, es war dann etwas holprig. Christian Gregor hat später noch in eine richtige Reimform gehört. Und dann hat die Gemeinde gleich nachgesungen und hat spontan das Lied gedichtet. Es wurden 10 dahin gesät, als wären sie verloren. Auf ihren Beeten aber steht, das ist die Saat der Mohren. Ja, es wurde bald eine neue Gruppe ausgesandt, was gar keine Not bedeutet, denen es auch nicht besser ging. Nur 8 von 29 ausgesandten Missionsleuten sahen die Heimat wieder. War nachher toll, dass diese dort, die Schwarzen, die Missionare wieder an die Goldküste gesandt haben. Sie sind alle auch gestorben. Nie eine Frage, Herr, was soll das? Sondern das ist der Herr. Auf der Insel St. Thomas ging die Arbeit weiter bei denen, die überlebt haben. Und dann kam 1738, wenige Jahre später, die Nachricht, dass alle Mitarbeiter Zinzendorfs auf St. Thomas verhaftet wurden von den Kolonialherren, die dort ihre Farmen hatten. Und Zinzendorf wurde von Gott so geleitet, er hat sich vom dänischen König die richtigen Rechtschreiben geben lassen, dass er von der dänischen Krone beauftragt sei, die Dinge zu klären. Zinsler wusste, die Angst muss jetzt bekämpft werden, dass man keine Missionare mehr aussendet. Und er sagte damals den schönen Satz, ein Diener Jesu Christi muss nicht darum sterben, weil er an einem ungesunden Ort lebt, sondern er geht zu seiner Ruhe, wenn des Herrn Stunde dazu schlägt. Müssen Sie auch bei Corona wissen. Es ist bestimmt nicht Lauterbach, sondern der Herr. Und kurz bevor Zinsen auf das Schiff bestieg, ist sein fünfjähriges Töchterchen Anna Theresia gestorben. Er konnte nicht mal mehr benachrichtigt werden. Die Opfer, die in der Mission gebracht werden, die sind immer groß. Sie können es auch nicht planen. Die Gräfin litt schwer an dem Verlust, auch dass ihr Mann nicht da war. Sie waren auf einem Segelschiff unterwegs. Es war sowieso eine abenteuerliche Reise bis zur Karibik. Und einer seiner Begleiter sagte, Graf, wenn die Brüder nicht mehr am Leben sind, was machen wir dann? Und dann sagte einer der Mähren dieser Flüchtlinge, nun, dann sind wir da. Und Zinzendorf sagte stolz, das sind die Mähren, das sind die richtigen Glaubenshelden. Gens Eterna, ein ewiges Geschlecht. Das waren die losen Pioniere, die hinausgegangen sind. Und sie landeten auf St. Thomas mitten in der Regenzeit. Was war der Grund? Warum waren die Zinzendorf-Missionare alle eingesperrt worden? Einer seiner Missionaren hat sich mit einer Mulattin, einer Mischlingsfrau, deren Rebecca, verlobt. Und das war für die Kolonisten damals der Durchbruch durch die Rassenschranken. Und dann lesen Sie, 1738 hat Zinzendorf die Rassenschranken durchbrochen, ohne große Sprüche. Die schwarzen Frauen sollten die Beute für die Kolonialherren sein, mit denen sie in wilder Ehe zusammenleben. Und so sind ja die Mulatten überhaupt entstanden, Mischlinge von weißen Männern und schwarzen Frauen. Und die wurden ganz verachtet, auch von den Schwarzen sogar verachtet. Einer der Missionare hat damals geschrieben, die Sklaverei in Westindien ist so ein so unmenschlich Ding, dass einem die Haare zu Berge stehen. Zinzendorf ging dann zu diesen Kolonialherren, hat seine Papiere vorgelegt. Dann wurde das Gefängnis geöffnet und seine Brüder kamen heraus. Und was hat Zinzendorf gemacht? Als erstes hat er der Mulattin einen französischen Handkuss gegeben. Die Ehre dieser Sklavin. Alle Schranken durchbrochen. Das war für Jesus Leute immer so. Er hat kurz erklärt, dass sie gar kein Recht hatten, als Kolonialherren zu auftreten. Er hat den dänischen Offizier, der dabei stand, auch zurechtgewiesen. Und dann ging die Missionsarbeit weiter auf St. Thomas. Interessant, da findet man heute noch die lebendigen Gemeinden. Ich war einmal dort mit meiner Frau. Herrlich, wenn man das sieht, noch die Kirche der Herrnhuter. Überhaupt ist das ganz wunderbar, dass die Herrnhuter Gemeinden in Übersee ganz bibeltreu geblieben sind. Auf Surinam habe ich es mal erlebt. Ganz bei der Bibel. Das ist ja leider in der Herrnhuter Gemeinde bei uns nicht mehr so der Fall. Wir sehen es oft am Losungsbüchlein, auch in den Versen, die dort stehen und den Texten, die dort sind. Aber eine ganz wunderbare Arbeit, dieser Missionsarbeit. Es war damals ein mutiges Wagnis, deshalb noch, das möchte ich sagen, um das für die ganze Zeit schon zu beschreiben. Sie hatten weder Geld, noch konnten sie besonders vorbereitet werden für ihre Aufgabe. Ein Herrnhuter, Johann Sörensen, der war barfuß, hat dann gefragt, ob er bereit sei, als Missionar ins kalte Labrador zu gehen. Sagte er nur, ja, morgen sofort, wenn man mir nur ein paar Schuhe gibt. Das war der Geist. Wir hatten später das Problem bei der Aussendung, dass einer, der ausgesandt wurde, die Tempotaschentücher für 3 Jahre mitnehmen wollte. So sind wir heute von der Kultur unserer Lebensweise behindert. Der körperlich schwache und sehr gebrechliche Schneider Jakob Israel aus Sachsen wurde nach St. Thomas geschickt, wo er lange einen wichtigen Dienst tat. Bei einer Reise unterwegs in der Karibik zerschellte ihr Schiff. Die Mannschaft flüchtete, es war ein offizielles Schiff dort, flüchtete und ließ Israel und den Mitmissionar Feder zurück mit den Negersklaven auf dem Schiff, auf dem Wrack. Und die konnten sich schließlich befreien. Sie hatten kein Rettungsboot mehr auf ein Riff und wollten dort über die Felsbrocken an Land kommen. Plötzlich ein Schrei und Feder, dieser Herrnhuter Missionar, rutschte aus über den nassen Stein und fiel ins Meer. Im Nu hat die Brandung seinen Leib mit großer Gewalt gegen die Felsen geschleudert, was sofort tut. Später haben sie den Gottlieb Israel gefragt, was hast denn du gemacht, als du gesehen hast, dass dein Bruder so schrecklich umgekommen ist? Hat er gesagt, ich habe gesungen. Was hast du denn gesungen? Eins dieser Lieder Zinzendorf, dieser Streiterlieder, wie er sie nannte. Wo seid ihr, ihr Mauerzerbrecher? Wo sieht man euch? Die Felsen, die Löcher, die Insel der Heiden, die tobenden Wellen sind eure von Alters bestimmten Stellen. So hat Zinzendorf die Lieder gedichtet und hat gewusst, das ist der Stand der Christen in der Welt. Es war dann dieser kranke, schwache Gottlieb Israel, der durch seine Predigten auf der Insel St. Thomas ganz besonders viel der Schwarzen ansprach und ganz viele zur Taufe geführt hat. Die Herrnhuter haben sich immer in die schwierigsten Gebiete der Welt gerufen gesehen. Und das, obwohl man damals ja noch nicht nach Afrika Leute aussandte, nur das, was er kannte, wo gibt es denn? Es war also 1738. Er hat die ersten Missionare zu den Samojeden geschickt, das ist in Nordsibirien an der Grenze zur Eistundra, zu den Lappen in Skandinavien, nach Persien, nach China, Tibet stand damals schon auf seinen Planen, Grönland, Labrador, Ceylon, Ostindien, Konstantinopel, dieses ganz verschlossene Moslemland, die Walachei ins Baltikum, in den Kaukasus, nach Ägypten, und ins Todesland unter den Buschnegern in Suriname, zu den Indianern in Nordamerika, da ist eine große Frucht aufgegangen, an die Küste von Guinea in Afrika und ans Kap in Südafrika, da nur in Afrika, wo überhaupt da schon Verbindungen waren. Und es ist so groß, ich sah mal einen Film von Sir Edmund Hillary, dem Besteiger des Mount Everest, Erstbesteiger mit dem Sherpa Tenzing. Der hat dort gezeigt in seinem Film, wie er in 3000 Meter Höhe in Tibet, in Ladakh, eine Herrnhuter-Gemeinde fand und die Kinder singen, Zachäus war ein kleiner Mann mit dieser Sprache. Herrlich! Das ist ja später gegründet worden, dann 1840. Aber wie die Herrnhuter immer diesen weiten Gedanken hatten, der Herr wird Kraft geben. Und wo nur Menschen sind, wir wollen ihnen von Jesus sagen. In nur 20 Jahren hatte die winzig kleine Brüdergemeinde mehr Missionare in die Welt entsandt als alle evangelischen Kirchen weltweit zusammen in 2 Jahrhunderten. Ich wollte das einfach hier beschränken aus der großen Fülle, weil Sie können das andere alles lesen, wenn Spittler seine Mission gegründet hat. Und wir haben hier nochmal eine Missionsfreizeit im Dezember vor Weihnachten und wollen nochmal erzählen über die großen Missionare Ludwig Krapfen, wie das alles war. Aber nochmal sehen, es ist der Geist allen Widerständen zum Trotz. Und wo die politischen Verhältnisse die Türen verschließen, dann erst recht. Auf der Linie des härtesten Widerstandes. Und nur so kann man für den Herrn Dienst tun und sein Reich bauen, weil der Herr muss die Türen öffnen und die Wege bereiten. Zinzendorf durfte jahrelang nicht mehr zurück nach Herrnhut. Er war ja Standesherr von Herrnhut, weil August der Starke, der König von Sachsen, ihm die Rückkehr verboten hat, weil er die mährischen Flüchtlinge aufgenommen hat. Für Zinzendorf war das kein Thema. Das war die Zeit, wo er ganz besonders viel in der weiten Welt unterwegs war. Auch im Baltikum hat er ganz viel das Evangelium verbreitet. Und die Geschichte von Zinzendorf für mich immer noch die erregendste Geschichte. Unter den Rowohlt-Monographien, Rowohlt, ein ganz linker Verlag, kommunistischer Verlag, natürlich unter seinen Biografien eine Zinzendorf-Biografie, die Bayreuther geschrieben hat. Die 3 Bände von Bayreuther, wenn Sie die kaufen können über Booklooker. Grandios von seiner Jugend, dann in alle Welt hinein. Zinzendorf war genial. Er hat sich in keine Kirche eingliedern wollen. Er hat sich dann noch vom letzten Bischof der böhmischen Brüderkirche einsegnen lassen als Bischof und sagt, wir sind Herrnhuter selber Kirche. Weil das ja immer ein Gezänk ist zwischen den Konfessionen. Wo gehören sie hin? Und es war in der Missionsgeschichte immer so. dass die großen Missionare alle verschiedenen Kirchen nacheinander angehörten. Dann sind sie zu Baptisten, wo es eben augenblicklich wichtig war. Aber sie wollten die menschlichen Ordnungen untertan sein. Und das Große der Herrnhuter war, dass Zinsdorf sagte, wir sind ja selber Bischof und dann können wir selber zu allen Kirchen die Kontakte machen. Seine Idee war es, die Erstlinge, die Prototypen aus den Heiden zu finden und dem Heiland zuzuführen. In seinem Sterbebett ist er mit 60 Jahren gestorben. Zinsdorf kann man sehr leicht lernen. 1700 geboren, 1760 gestorben, 60 Jahre alt geworden. Kann man leicht behalten. Fragte er, habt ihr gedacht, dass der Heiland so viel tun würde? Und dann rief er in seinem unverwechselbar höfischen Sprachstil, welch formidable Karawane. Steht schon vor den Lappen aus unserer Ökonomie. Herrlich, wir sind ja unterwegs in dieser großen Karawane. Derer, die schon vorausgegangen sind auf dem Weg zur Ewigkeit und es fragen nicht, wo kommst du hin, wo gehörst du hin, wo kommst du her, sondern gehörst du dem Heiland. Und wir wissen, dass der Heiland das will. Der Erste, der an der aufbrechenden Erweckung des Pietismus das fühlte, eine Petition geschrieben hat an den Deutschen Reichstag, wir müssen doch Mission treiben, dem hat die Theologische Fakultät in Gießen damals ein Gutachten bescheinigt, das sei gegen den Sinn von Jesus, dass man Mission treibt. Denn wenn Jesus das wollte, würde er das schon selber machen. Und er ist ausgereist in diese Surinam, wo später Zinsendorf weiterging. Er ist verschollen, man weiß nicht, ob er von wilden Tieren gefressen wurde. Fritz Laubach hat seine Doktorarbeit über diesen Mann geschrieben. Aber das Wunderbare, dass die Geschichte Gottes weitergeht. Zinsendorf hatte die Parole, Vicit agnus noster eum sequamur. Unser Lamm hat gesiegt, lass uns ihn nachfolgen, der gekreuzigte Jesus. Und wenn Sie das verfolgen bis hin zum weißen Sarg in der Brüdergemeinde, die ganze Fröhlichkeit, die Freude des Evangeliums, die Zinsendorf verbreitet hat und die große Wirkung, auch die von ihm ausgegangen ist, das ist genial und wieder die Spur von Halle zu Zinsendorf. Jetzt machen wir einen großen Sprung und wenn wir heute immer wieder lesen von den Versammlungen, die es dort in Ägypten gibt, interessiert uns ja, wie es überhaupt dazu gekommen, dass wir in Ägypten evangelische Christenheit haben. Es waren in Ägypten Missionsbemühungen sehr viel später. 1900, Samuel Zwemer war der größte Moslem-Missionar, und das möchte ich hier doch noch erwähnen, dass solche Namen nicht vergessen werden. Man nannte ihn damals nur die Dampfmaschine in Knickebockers. Das war die Zeit, wo man die Knickebocker getragen hat. Erinnern Sie sich noch? Ich habe selber als junger Mann und Student das noch getragen, die da geschnürt waren oben. Samuel Zwemer hat ganz große Pläne gehabt. Er sagte, der Islam, dem fehlt Jesus, der Heiland. Und er hat gesagt, wo sind junge Leute, die sich nach Mekka einschleusen lassen und da das Evangelium verbreiten? Es ist ganz merkwürdig, dass auch selbst aus den arabischen Ländern die Christen nicht einreisen dürfen. Wenn Sie etwa bei den libanesischen Christen sprechen, die in Saudi-Arabien arbeiten, dann heißt dort im Pass immer gültig. Wir können Saudi-Arabien without Mekka und Medina. Nur nicht nach den heiligen Städten von Medina. Die Zentren der Feindschaft gegen Jesus, das Jesus-Evangelium von Islam so stark. Aber schon in Ländern wie Marokko ist es unmöglich, die Konfession zu wechseln. Ein Muslim darf gar verfassungsmäßig schon gar kein Christ werden. Er muss immer illegal schon arbeiten. Wunderbar, dass wir hier tätig sein können, auch von der Hilfsaktion Märtyrerkirche. Und Samuel Zwemer schrieb damals, ungesundes Klima, politische Schranken, nationale Eifersucht und religiöser Fanatismus sind doch für Christen nur eine Aufforderung an den Glauben und von Gott dazu bestimmt, uns ins Gebet zu treiben. Und das ist so herrlich. Wir wollen uns nicht mit den Bedenkenträgern befassen, die um uns her sind, die immer sagen, wir wollen in unseren Gemeinden nur die Leute sammeln, die sagen, da brennt mein Herz dafür. Und für die Leute will ich beten. Ist auch ganz wichtig, ich höre so oft, dass Mitleid mit den Verfolgten gebraucht, nie Mitleid zu haben. Die verfolgten Christen erfahren noch viel, viel mehr als wir in der Heimat. wie Jesus sie aufrichtet und tröstet. Und darum kommen dort so viele zum Glauben. Ich sage dir nochmal, nur in den verfolgten Ländern wächst die Gemeinde. Man hat bei uns die Gemeindewachstumsbewegung gemacht. Es hat sich herausgestellt, die Gemeinden sind geschrumpft. Weil lauter Bedenken da sind und die Freude und die Verheißung des Evangeliums nicht mehr da sind. Ich zitiere noch einmal Samuel Zwemer: Die Reiche und Herrscher der Welt stellen die Grenzen fest, die nicht zu überschreiten sind. Aber das Evangelium kennt solche Grenzen nicht. Man hat Jesus Christus noch nie Schranken setzen können. Das Reich Gottes gilt der ganzen Menschheit. Und dass Menschen die gute Botschaft, Millionen Menschen die gute Botschaft noch nicht gehört haben, muss für uns ein starker Antrieb sein, ihnen das Evangelium zu bringen. Jedes Jahr dringen Händler, Reisende und Forscher weiter in jene Länder ein, dürfen dann die Boten des Kreuzes ängstlich zurückbleiben? Interessant. Von Christian Skriver, ein Erweckungsprediger in Magdeburg und in Stendal, hat 1646 in seinen großen Predigtbänden geschrieben, die Kaufleute gehen in alle Länder, warum machen die Christen das nicht und bringen das Evangelium? Und deshalb ist für uns das größte Glaubenswunder nach immer wieder für junge Leute begeisternd, wie man auf die Verheißungen Gottes sich verlassen kann. Es wird sich nie aufzeichnen lassen, wie viele Unternehmungen überall in der Mission nach dem Urteil der Menschen fehlgeschlagen sind. Wurden sicher auch viele Fehler gemacht. Wir Menschen machen viele Fehler. Was das Falsche ist, weiß man oft erst nachher. Aber der Herr ist treu. Erinnere noch an die Schwester Bertha von Eidlingen. Die hatte einmal über junge Leute in der Islamwelt gesagt, sie machen eigentlich alles falsch, was man falsch machen kann, aber der Herr ist treu. Er bekennt sich zur Treue seiner Leute und er wirkt Segen. John Mott, der große Mann von den Weltbund der CVM, hat gesagt, Schwierigkeiten haben auch ihr Gutes. Sie sollen uns nicht entmutigen oder gar abschrecken. Sie sollen uns nicht zur Untätigkeit verleiten, sondern zu gesteigerter Tätigkeit anregen. Schwierigkeiten sind dazu da, überwunden zu werden. Sie müssen die besten Kräfte der Christen hervorlocken. Vor allem müssen sie uns recht zu Gott hintreiben, die uns und uns lehren, menschlichen Plänen und menschlicher Willensstärke gründlich zu misstrauen. Wollen es nicht tun, weil es menschliche Pläne sind. So was will der Herr. Und wenn er es will und wenn wir übereinkommen, war schon der Apostelgeschichte in Antiochien, wo Paulus die Brüder fragte, dann kamen sie überein und sagten, wir und der Heilige Geist haben gesagt, wir müssen es tun. Und dann begann die erste Missionsreise von Paulus und Barnabas nach Kleinasien. Und das ist auch in unserer Zeit wieder so wichtig. Für mich ist immer wieder das Erregendste, was gefällt, ist auf dem Höhepunkt der Kulturrevolution in China unter Mao Zedong. Als keine Kirche mehr geöffnet war, alle Kirchen, auch die Botschaftskirchen, geschlossen waren, alle Bibeln verbrannt waren, die Horden, die Studenten zu vielen Tausenden aus Land gezogen sind und den Kulturkampf in China eröffnet haben, hat Jesus ohne irgendwelche Spuren, die wir von Menschen wissen, die größte Bekehrungswelle zu Jesus gemacht. Man spricht heute von 130 Millionen Jesus-Leuten in China. Es gibt im Internet, da können Sie das streamen, das Kreuz, Christen in China. Und die zweite Folge, ich finde die tollste, man kann die auch kaufen, diese Bilder, diese Filme, wie da die erzählen, die Führung der Roten Garden waren. Und sie erzählten, wir haben auf einem Priester rumgetrampelt mit unseren Stiefeln, er hatte über 10.000 Studenten zu befehlen. Und er betete sterbend, Herr, öffne ihnen die Augen. Und ich bin ein Jahr später, wo keine Kirche geöffnet war, zum Glauben an Jesus gekommen. Der Herr baut sein Reich selber. Und das, was in China geschehen ist, ist ja so groß. Wir hatten ja viele Jahre die größte Gruppe an der Grenze von Nordkorea in der Mandschurei, wo noch nie das Evangelium verkündet wurde. Zehntausende, im Gebet für die Welt steht, 10.000 Leute gibt es in der ganzen Provinz, das sagt nicht, bei uns schon in Yenshi, gibt es über 10.000 Leute, alle in Hausgemeinden versammelt, weil das Evangelium im Sozialismus die Antworten bringt, die der Sozialismus ja nicht hat. Wo geht mein Leben hin? Wo komme ich her? Was ist das? Wo finde ich in meinem Leben Erfüllung? Und das ist so groß, dass Gott das selber tut. Da ist die Rundfunk mit der Mission Far East Broadcasting. Die haben täglich 90 Stunden, versetzen euch für die Sprachgruppen auch besonders vom Pazifik aus durch die großen Sender das Evangelium nach China hineingebracht. Das ist so wunderbar, dass Gott keine Grenzen kennt. Und das ist für unser Gebet so wichtig. Auf unserem persönlichen Glauben, wir haben doch einen Herr, der Herr ist über alles, über die Planeten, über die Mächte dieser Welt, auch über die dunklen Mächte ist er der Herr. Der Satan kann doch nichts ausrichten gegen unseren Herrn Jesus. Darum wollen wir beten, aber er will gebeten sein und das so richtig, dass es war. Schwierigkeiten und unüberwindliche Hindernisse treiben ins Gebet. Der Herr, der auftut und niemand schließt zu, so heißt es in der Gemeinde nachher in den Sendschreiben. Er hat den Schlüssel zu den Menschen, auch zu den Herzen der Menschen. Wenn wir das heute in China erleben, ist gerade die Geschichte der Mission in China unglaublich. Die stärkste Verfolgung gab es ja vor Mao Zedong um 1900 in den Boxerunruhen in China. Da meinten viele, es sei das Ende der Mission in China. Watchman Nee, Wang Mingtao, den ich noch erlebt habe in einer Hausversammlung, als man in Deutschland überall sagte, es gibt keine Hausgemeinden. Meine Cousine, die Bärbel Werisch-Oblau, die habe ich in Hongkong getroffen, die vertrat die Drei-Selbstbewegung. Ich habe mich mit ihr abgesprochen und sagte, sie, Onkel, der hat meinen Bären aufgebunden, es gibt keine Hausgemeinden in China. Es war lange auch in unserer Kirche so, auch von den Offiziellen, die ihn ausgesandt waren, um die Kontakte zu machen. Und dann haben die chinesischen Christen damals, Ernst Vater ist bei dieser Reise noch kurz vorausgefallen, ich war dann allein, zu den Hausgemeinden gemacht. Ich war bei Wang Mingtao, weit über 90 Jahre, dem großen Führer dieser Untergrundkirche auf dem Boden gesessen. Das war für mich unvergesslich. Ich habe gesagt, was gibst du mir mit für die Christen in Deutschland? Hat er gelächelt und hat gesagt, ihr in Deutschland, ihr habt viel Werke, aber vergesst die Liebe zu Jesus nicht, die erste Liebe. Jetzt danke ich ihm. Und das ist wichtig, dass das Reich Gottes wächst. Die Boxerunruhen, das war damals gegen die Fremden, hat man sie in China gewehrt, es war ja schon bei Hudson Taylor so schwierig, wie er sie überhaupt durchsetzen konnte. Für Hudson Taylor war das Schwierigste. Er wollte das Evangelium bringen, er hat sich gekleidet wie ein Chineser, hat den Zopf getragen, aber nie sich den Chinesen angepasst. Das Furchtbare, was jetzt auf der EKD-Synode passiert ist, Menschengefälligkeit, dass man sich mit Klimaaktivisten solidarisiert. Jesus-Treue ist gefordert. Ich will nicht den Menschen gefällig sein, sagt der Paulus. Passen Sie auf, vom Menschen gefällig. Ich will bei den Menschen gut ankommen. Das Evangelium kommt bei den Menschen nie gut an. Es wird immer abgelehnt. Aber die Kraft des Heiligen Geistes spricht durch. Und das müssen Sie lernen. Hudson Taylor war ein Mann. Über 1000 Missionare hat er gesammelt, der China Inland Mission. Aber der Grundsatz war, ich kann keinem Missionar versprechen, was er verdient. Das ist eine Glaubensmission, in der Gott, der die Kühe auf den Auen nährt und die Vögel und den Himmel, der wird auch euch Speise geben, wie ihr sie braucht. Aber wir machen nicht mit Garantien Missionen. Es waren die Glaubensmissionen, die eine ganz große Bedeutung haben. Natürlich haben alle einen Glauben, aber die ganz auf Glauben gebaut haben, war die China-Inland-Mission zu groß. Nicht auf den Haushaltsplänen zu rechnen. Und das ist so wunderbar, dieses Zeugnis. Aber damals war es so furchtbar, dass die englischen Kanonenboote die Flüsse hinaufgefahren sind und die Chinesen beschossen haben und die Chinesen gezwungen haben, Drogen, Opium zu verkaufen, der große Opiumkrieg. Und der Hudson Taylor sagt, und ich komme von England. Und da machen die englischen Boote, machen die mir meine ganze Missionsarbeit. Die zwingen die Chinesen zum Opiumhandel. Wissen Sie, nie war die Mission von den Regierungen, auch nie von den Kolonialregierungen gefördert. Das müssen Sie einfach wissen, Sie können es verfolgen, weil das immer so ein Geschwätz ist. Sondern die Kolonialregierungen haben immer die Mission bekämpft, schon weil die Kolonialoffiziere nicht wollten, dass man ihre Untaten sieht. Das war doch auch in den deutschen Kolonien schon. Wir haben das noch so Soldaten erzählt, wie sie da oft Leute geprügelt haben und 40 Streiche gegeben haben. Und wenn sie nicht getraut getroffen haben, haben sie die Nieren getroffen und die Leute waren tot. Haben mir so Kolonialsoldaten noch erzählt, die da bis zum Ersten Weltkrieg in Afrika waren. Die Kolonialregierenden hatten da oft auch ganz liederliche Verhältnisse mit den einheimischen Frauen gelebt und so weiter. Die wollten nie, dass man das alles sieht. Die Missionen waren nie von der Kolonialregierung abhängig. Sie sind allein dem Befehl, da wo es gesegnete Missionsarbeiten waren, die wir kennen aus den ganzen evangelikalen Kreisen, auch die Basler Mission, die ja auch in Geiselhaft waren und da in Ghana so viel erlitten haben und überall Äthiopien, Gobat, Vater von Dora Rappert, in Äthiopien und dann im Heiligen Land, was das für Leute waren, die oft ja, Jahre gearbeitet haben und nie Frucht gesehen haben. Die meisten haben nie Frucht gesehen. Aber sie haben gesagt, das Evangelium erfüllt sich. Und ich gehe nicht nach meiner Vernunft, sondern ich gehe auf die Verheißungen von Jesus hin. Ludwig Krapf, der große Mann, Bühne, der ist das Buch rausgegeben, hat gesagt, ihm sei das Wichtigste gewesen, das Leben von Ludwig Krapf. Deren Dingen waren Bauernsohn aus deren Dingen, der den Doktor mit 30 Jahren gekriegt hat für seine Swahili-Forschungen, hat nie erlebt, dass ein Mensch im Glauben kam. Einer, ein kranker Behinderter, hat nur einen Monat noch überlebt, aber nie Frucht gesehen. Er sagt, aber es wird einmal das Christentum über Ostafrika hervorfließen, überfließen. Woher ich das weiß, nicht aus meiner Vernunft, sondern aus dem Evangelium. 80% in Ostafrika sind heute Christen, bekennende Christen. Und sehen Sie, das ist immer so, wie Sie sagen müssen. Ich weiß doch, wie Sie leiden an Ihren Enkeln, dass Sie nichts wissen. Aber geben Sie das Zeugnis weiter und das Samenkorn wird aufgehen, auch wenn Sie gestorben sind. Und so wird es bei vielen gehen. Und das ist das Schlimme, wenn wir auf Erfolg sehen, sondern dass es der Herr macht. Bei den Boxerunruhen, die damals um 1900 waren, sind viele umgekommen, 135 Missionare und 53 Kinder. Und Tausende der chinesischen Christen wurden auf grausam Weiche haben ihr Leben verloren und man hat 6 Jahre später, 1906, festgestellt, dass sich die Zahl der evangelischen Christen verdoppelt hatte. Tausende und Abertausende wurden durch das Martyrium bewegt, Christen zu werden. Auch ganz arg schön, wir kennen ja immer wieder das von Elliot, die erste Indianermission, die da war, in Ecuador damals. Als die Nachricht kam, Todesnachricht durch die Stimme der Anden, im selben Jahr haben sie 3000 Leute beworben für den Missionsdienst. Es hat niemand abgeschreckt, der Tod von Elliot und seinen Kameraden. So hat erst recht bis heute, wir haben Bewerber, die in die Mission gehen, sagen, das Leben von Elliot bewegt mich, in den Dienst zusammenzugehen. Das müssen wir wieder lernen, was Gottes Weise ist, wie er sein Reich baut. Und das ist so groß, dass wir das wissen dürfen, ganz schwere Not auch erlebt, etwa in den Unruhen in Zaire, in den Aufständen in den 60er Jahren, 64 und 65, als diese Zaire selbstständig wurde, diese kommunistischen Simba-Rebellen, wo viele Pastoren, Evangelisten und Lehrer umgebracht werden, weil die Rebellen die christlichen Werte hassen, ganz ähnlich in Nordnigeria, wo ja dieses Boko Haram diese christlichen Werte, die Erziehung der Frauen und so weiter hasst. Fast 2/3 der Mitarbeiter bei der Mission für unerreichte Stämme haben ihre Mitarbeiter verloren, Kirchen und Spitäler. Und genau in diesem Gebiet in Zaire ist die große Bewegung Christus für alle später entstanden, die ungeheuer viele zu Jesus geführt hat und das innere und äußere Wachsen der Kirchen beschleunigte. Wir dürfen nie auf das sehen, auf die Opfer. Noch ein kurzes Wort zu der Helen Rosewehr. Sie kennen ja auch die Bücher Dr. Helen Rosewehr in Nebobongo. 1964, 5 Monate war sie in Gefangenschaft der Simba-Rebellen. Sie wurde furchtbar geschlagen, vergewaltigt, Zähne verloren. Und furchtbar diese Soldaten, die sich auf sie geworfen haben. Sie war am Ende, wie Gott auch führen kann, habt ihr einen Augenblick verlassen. Und dann ist sie später mit katholischen Nonnen in Berührung gekommen in der Gefangenschaft. Und da war eine junge Ordensschwester, die mehrfach vergewaltigt wurde. Und sie hat ihr sagen können, du hast eine Reinheit bei Gott. Sie hat erst gemerkt, sie hat erst als eine, die das mitgelitten hat, wieder sagen können, wie sie im Glauben über dem furchtbaren Geschehen gereift war. Und deshalb sage ich immer, Leidensbereitschaft gehört zu den Prüfsteinen der Nachfolge Jesu. Mach das nie leicht, deshalb prüf dich, ob du mir nachfolgen willst. Wenn die Bereitschaft fehlt, Widerstand, Ablehnung und Feindschaft zu tragen, kannst du den Dienst nicht tun. Es erfordert auch die Bereitschaft, dein eigenes Leben hinzugeben. Aber Jesus hat es uns gesagt, dass er mehr gibt, als man geben kann. Und dass es die Gesegneten sind. Und deshalb auch in der Arbeit von Hilfsaktion Märtyrerkirche, wo man so viel seit Richard Wurmbrand mit den Märtyrern spricht, ist das wieder wichtig. Auch das Zeugnis, dass es auch in der Heimat das Martyrium kostet. Sehr oft. Denke an einen Mann, der in einem großen Firma DAX und den DAX-Unternehmen, dem sie sagten, wir können sie nicht in den Leitungskreis der Direktoren aufnehmen, sie haben ein zu enges Gewissen. Später kam raus, dass Milliarden Schmiergelder dort gezahlt wurden in allen Ländern der Welt. Wissen Sie, das ist auch hier eine Frage, willst du Jesus nachfolgen? Und man muss das immer wieder sagen, der Preis ist groß und der Preis ist hoch, aber der Preis ist es wert. Und in der Mission können Sie diese wunderbaren Erfahrungen machen, wie überall, wo das auch bis in unsere Tage hinein so ist. Nebo Bongo, wo diese Dr. Helen Rausewehr war, ist der Ort, wo wieder Mitarbeiter von christlichen Fachkräften waren. Bernd Lutz, der heute die Arbeit leitet, war dort. Er sagte, das schnellste Fortbewegungsmittel sind die Füße. Alle Straßen sind so zerstört. Und wir haben ihn dort eingesetzt und die Missionsfluggesellschaft sagte, wir wissen nicht, ob wir sie im Notfall wieder retten können, ob wir überhaupt eine Landeerlaubnis kriegen in Nebo Bongo. Und da ist eine große Erweckung ausgebrochen, ein großes Leben. Und das ist wunderbar, dass wir mitbeteiligt sein dürfen an diesen fernsten Ländern der Welt, wo keine Sicherheit mehr herrscht, aber die Sicherheit, dass die Gnade nicht bricht. Wollen noch beten. Herr, Dank sei dir für diese Zeugen des Martyriums. Herr, mach uns auch bereit, mit dir diesen Weg zu gehen, wo du uns forderst und du überschüttest uns mit Gutem. In deiner Hand sind wir sicher geborgen und niemand kann uns aus deiner Hand reißen. Danke. Amen.